Verehrte Damen und Herren, werte Anwesende. Was hat man so ein Gefühl, wenn jemand so einen Vortrag anfängt? Achtet mal auf das Innere, wenn jemand sagt, verehrte Damen und Herren. Dass jeder Einzelne spürt, ich sage, sie, sie, sie sind verehrt. Oder die zweite Formel, die man etwa auch benutzt, werte Anwesende. Es sollte eigentlich nicht einfach eine Floskel sein, sondern es sollte eine Meinung dahinter stehen, dass man kann sagen, ich meine, ihr seid viel wert. Sie, sie, jeder Einzelne ist viel wert. Aber was hat man selber für ein Gefühl, wenn einem jemand so anredet, wenn er sagt, werte Anwesende? Man müsste sich dann vielleicht fragen, wo bin ich denn wertvoll? Was ist das, was der Mann da vorne an mir wertschätzend findet? Was ist das überhaupt wert? Offensichtlich hat der Titel, den wir hier haben, Selbstbewusstsein, auch etwas zu tun mit Selbstwert. Ich muss irgendeinen Wert haben. Vielleicht ist es auch beim einen oder anderen so, dass er sagt, endlich sagt mal jemand oder merkt jemand, dass ich etwas wert bin, dass ich wertvoll bin. Beide Möglichkeiten sind da. Im Allgemeinen neigen wir als Menschen immer ein bisschen dazu, um das Gefühl zu haben, ich bin zu wenig wert. Ich denke, es lohnt sich einmal, sich einen Gedanken zu machen, was könnte denn das bedeuten, Wert? Was macht denn den Wert aus? Dort, wo man Wert gut kennt und dem eigentlich immer wieder begegnet, ist bei den Gegenständen. Wenn jemand gerade einen Tisch kaufen will, dann muss er beurteilen können, ist der etwas wert oder nicht. Man merkt dann schon eine Differenz. Auf dieser Seite würde man vielleicht sagen, für mich ist ein Tisch, muss er so und so sein, dass er wertvoll ist. Und da würde es heißen, nein, für mich müsste er so und so sein, dann wäre er wertvoll. Also was ist es denn, was etwas überhaupt wertvoll macht für uns? Es gibt verschiedene Sachen, wenn man jetzt einen Tisch kaufen möchte. Vielleicht der eine möchte einen antiken Tisch. Dann spielt es Alter, Geschichte. Alles, was das Möbelstück erlebt hat, ist zuständig, dass ich sagen kann, es ist so viel wert. Die Echtheit macht den Wert aus. Wenn ich etwas Antikes kaufe, kann ich eine Kopie daneben herstellen. Die ist fast nicht zu unterscheiden. Und trotzdem kaufe ich dann das, was vielleicht 10-mal mehr kostet, weil es echt ist. Also scheint Echtheit etwas zu sein, das im Wert eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite muss es vielleicht etwas sein, das praktisch ist, das man zusammenlegen kann, das man gut putzen kann, das nicht kaputt geht. Das sind wieder andere Kriterien, die den Wert ausmachen. Also man sieht, Wert hat einen Haufen Bezugspunkte. Etwas, das für sich selber ist, kann man nicht vom Wert her beurteilen. Man kann es eigentlich erst beurteilen, wenn man anfängt, einen Vergleich zu machen. In Vergleich zu etwas anderem. Ich sage, der ist stabig, der ist schwer, der ist praktisch, den kann ich brauchen. Der ist wertvoll, das ist ein billiges Produkt. Je nachdem, was man für einen Blickwinkel hat, wird der Wertmaßstab hoch oder runtergehen. Man sieht darin, dass Wert, ein Wert feststellen, eigentlich nur dann möglich ist, wenn man anfängt zu vergleichen. Und so scheint es auch mit uns selber zu gehen, dass wir sagen, wenn ich mich nicht wertvoll finde, mit was vergleiche ich mich dann? So merkt man, dass ein Wert nicht aus sich selber heraus da ist. Er kann natürlich teuer sein und das wertvoll, aber Wert hat noch ganz andere Hintergründe. Und vielleicht könnte man es auch so beurteilen, dass etwas, das alt ist, das einmalig ist, wo man als Rarität bezeichnen könnte, das ist sicher wertvoll. Also wenn jemand einen Rembrandt daheim hat, oder zwei, dann hat er etwas Wertvolles. Zweifelsohne, das weiß jeder. Weil von dem Rembrandt, auch wenn es ein Chagall wäre, selbst einen aus unserer Region, Segantini oder so ein Bild, wäre sehr wertvoll, weil die sind ganz speziell. Es gibt von diesen Künstlern nicht einen zweiten. der ist einfach einmalig. Dann kommt noch dazu, dass es alt ist und durch das eine gewisse Rarität erlangt hat. Es ist selten geworden. Es gibt vielleicht nur eins, mit Sicherheit nur eins Original. Der Rest sind Kopien oder Nachdruck. Es gibt nur eins Original, nur eins echtes Original und das ist selten. Das ist eine Rarität. Wenn etwas selten und rar ist, dann sagen wir, das ist wertvoll. Wir sagen das auch bei Gold oder Edelstein. Schön wäre es, wenn sie in der Schublade liegen. Die kleinen, glänzigen Sachen. Sie sind rar, es gibt nicht so viel. Von anderen Produkten gibt es viel mehr und das sind sie weniger wertvoll. Ich kann also da drin eine Erkenntnis rausziehen und das auch auf mich selber beziehen und mich fragen. Mich selber, wo gehöre ich jetzt her in dieser Skala, die ich da auf Gegenstände angewendet habe? Wir haben fast 7 Milliarden Menschen. Gibt es einen, der da drin ist, wo es einen zweiten gibt? Hundertprozentig nein. Oder hundertprozentig ist jeder, der da drin ist. Jeder, der von diesen 7 Milliarden Menschen hier auf dem Planet ist, gibt es nur ein einziges Exemplar. Also muss es mindestens so wertvoll sein wie ein Chagall. Wie ein Rembrandt, den man mit Millionen aufwiegt. Also jeder von uns muss viel, viel mehr wert sein. Weil es ist ja noch mehr dahinter. Wir können das nicht nur mit einem Bild vergleichen. Mit einem Bild verglichen sind wir ja viel, viel, viel mehr wert. Aber mit der Seltenheit kann man sagen, ich bin genauso selten, genauso rar wie so ein teures Bild. Schön, die Weisheit können zu fassen und sagen, es ist gut, dass es so ist, aber wir wollen ja das noch erkennen. Es wäre wunderbar, ich könnte das einfach sagen und für jeden wäre das von dem Moment an bewusst da inne. Also ich würde sagen, jetzt habe ich es verstanden, ich bin so einzigartig, so speziell, so einmalig und alles, was mit Selbstwertfragen in Bezug auf einen zu tun hätte, wäre weg. Leider geht das nicht so gut. Man muss daran arbeiten. Da steht der Satz, ich erkenne mich selber als rar und selten, so wie ich es jetzt beschrieben habe. Ich glaube, das dürfte man annehmen. Aber das ist eine Erkenntnis. In sich selber erkennen. Ich erfahre mich als rar und selten. Der Beweis dazu ist, unter den bald 7 Milliarden Menschen auf dem Planet ist nicht ein einziger wie ich. Das ist doch genial. Wenn man nur schon diesen Satz eigentlich immer mit sich herumtragen würde, ihr kennt ja vom Gute her das positive Denken, genau so positiv denken und sagen, ich bin einfach einzigartig, mich gibt es nicht ein zweites Mal, dann wären die Sorgen mal schon auf die Hälfte reduziert. Das ist nicht übertrieben, es wäre wirklich so. Da kann ich nämlich sagen, ich bin einzigartig. Ich habe es extra nicht auf Folie kopiert, da denkst du, ich schreibe es. Weil während dem Schreiben hat man Zeit, um das zu spüren. Ich spüre, ich bin einzigartig. Oder, wie wir es jetzt verglichen haben, ich habe Seltenheitswert. Ich bin einzigartig und habe Seltenheitswert. Ich möchte das einmal gerade als Ausgangslage nehmen und jetzt in dem Vortrag weiter probieren zu entwickeln, wie kann ich denn das so verständlich machen, dass ich auch daran glauben kann. Dass ich das annehmen kann und noch besser, dass ich das umsetzen kann in der Praxis. Wir haben vorhin gesehen, dass ein Gegenstand oder auch bei uns selber immer ein Vergleich nötig ist, um den Wert zu beurteilen. Ich muss mich mit etwas vergleichen. Das muss, will ich in Anführungs- und Schlusszeichen setzen und sagen, ich vergleiche mich einfach immer. Mit wem vergleiche ich mich dann, wenn ich meinen Wert feststellen will? Überlegen Sie mal für sich selber, mit wem tun Sie sich meistens vergleichen? Was sind meine Vergleiche? Mit was will ich konkurrieren, könnte man auch sagen. Und interessanterweise stellt man fest, wenn man sich die Frage stellt, dass man sich immer wieder mit etwas vergleicht, was besser ist als mir selber. Nur darum hat es immer auf den Zeitschriften so Covergirls. Man tut sich mit denen vergleichen, die eben wunderschön sind oder als das gelten. So könnte ich das darstellen, bildlich. Ich bin in der Mitte und tue mich vergleichen mit verschiedensten Sachen. Zum Beispiel könnte ich sagen, da aussen vergleiche ich mich im Geschäft mit denen, die etwas besser können. Ich sage, das ist irrsinnig, so will ich auch werden. Ich kann mich mit Verwandten vergleichen und sagen, der hat es so weit gebracht, der hat schon eine Familie und so viele Kinder, ich bin noch ledig oder was auch immer. Man tut sich in der Verwandtschaft vergleichen oder in der Nähe vielleicht mit der Mutter, auf der anderen Seite mit dem Vater, mit Freunden, Kollegen, Kolleginnen. Einfach Menschen, die einem nahestehen oder dann solche, die für einen selber als Vorbilder dienen. In dem Bild sieht man automatisch, dass ich selber bin da immer zunderst. Ich bin immer der Kleinste. Wenn ich mich also beschäftige mit allem anderen, was grösser ist und mich selber immer zunderst herentun, dann sind wir wieder auf der anderen Seite, nämlich im negativen Denken. Dann muss ich sagen, ich vergleiche mich immer mit etwas, was besser ist als ich. Und das tut mir nicht gut. Wieder mit dem Hintergrund vom Gue selbstverständlich. Das wäre dann die andere Position, das negative Denken. Wenn ich negativ denke, verliere ich Energie. Denke ich positiv, gewinne ich Energie. Ganz einfach. Wenn ich also immer wieder mich vergleiche mit etwas, was besser ist, dann verliere ich immer wieder Energie, weil ich jedes Mal, wenn ich das mache, auch sage, ich bin nicht so gut wie die andere Person. Und da drin liegt eines der grössten Dilemma, dass man auf die eine Seite halt vergleichen tut und auf die andere Seite auch Vorbilder braucht, um für sich zu kommen. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich mich also schüch, wertlos und unverstanden fühle, verstärke ich das Gefühl immer mehr. Das heisst, wenn ich mich mit den anderen vergleiche und sage, denen geht es allen besser als mir, dann fühle ich mich unverstanden oder, wie man modern sagt, frustriert. Dann geht es einem schlechter. Wenn ich das immer weitermache, an dem hängen bleibe, dann führt das zwangsläufig zu Depressionen. Man fühlt sich einfach schlecht, es geht einem schlecht. Und die Spirale dreht sich weiter. Man sagt auch, ich stürze in ein Loch. Die Spirale dreht sich weiter, bis man eben den Lebenssinn verliert, was er dann zu der Depression gehört. Und spätestens dann, wenn alles in einem zusammenbricht, dann merkt man, jetzt bin ich an einem ganz falschen Ort. Mein Weg ist falsch, mein Ansatzpunkt muss falsch sein, weil es kann nicht sein, dass das der Lebenssinn ist, dass man den Lebenssinn und gerade alles drumherum verliert. Sondern das Leben sollte ja eine Möglichkeit geben für Entwicklung, für Freude, das Leben feiern. Das ist dann ganz etwas anderes als Depressionen. Aber man muss die Gesetzmäßigkeiten einfach ein bisschen kennen. Man kennt es von der Kinesiologie. Die meisten werden das kennen. Das ist der Armtest. Wenn man den Arm raushebt, zuerst schaut man, wie viel Kraft man hat, dann denkt man an etwas Negatives, etwas Schweres, etwas, was einen bedrückt. Und der Arm geht runter wie Butter. Man kann den ganzen Willen aufwenden. Es ist nichts zu machen, man hat keine Kraft mehr. Muskelspannung, die Energie, die ist weg. Einfach nur wegen dem negativen Bild. Denke ich positiv, habe ich viel mehr Kraft als im neutralen Zustand. Also baut sich Energie in mir auf, sogar noch mehr, als ich selber zur Verfügung habe. Also ist es da ganz, ganz wichtig, genau aufzupassen im Leben, was mache ich eigentlich? Man kommt dann näher an das her, was man vielleicht schon mal gehört hat, wo man sagt, die Gedanken oder die Absichten sind der Motor vom Leben. Das ist im ersten Moment nicht gerade verständlich. Und man sagt, ich kann doch denken, was ich will, das stört doch niemand. Und man merkt nicht, dass man genau mit dem Energie aufnimmt oder Energie verbraucht. Wenn ich all meine Energie verbraucht habe, geht es mir schlecht. Vielleicht habe ich zu viel negativ gedacht, Nachrichten gehört, andere erzählen lassen über das, was man gehört hat und so weiter. Also da spürt man an dem Muskeltest ganz eindeutig, ich muss aufpassen, was ich denke. Ich muss aufpassen, welche Lebensabsichten ich in mir wälzen, das heisst eine Absicht. Ich habe immer irgendeine Absicht. Wenn die positiv ist, dann geht es mir unter dem Strich gesamthaft einfach immer besser und besser, wie es dort heisst. Im Gue. Es geht mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Ich möchte Ihnen einen anderen Ansatz dazu bringen, wo einem vielleicht den richtigen Weg erleichtert. Das heisst, in Wirklichkeit sind wir ja geistige Personen. Das hat sich langsam umgesprochen. Man weiss, dass wenn man stirbt, dass man weiterlebt. Das sollte eigentlich kein Problem mehr sein, sonst muss man sich dann ein bisschen auf die Socken machen. Also eigentlich ist das eine natürliche Sache, dass wir als geistige Wesen Leben haben und als Ausdruck in zweiter Linie den Körper haben, wo wir damit leben. Also wir als geistige Wesen untrennbar mit etwas verbunden sind, was uns ständig nährt. Wir kennen das auch als Chakras und Aura. All die nicht sichtbaren Schichten von unserem Wesen, die müssen genährt werden. Sie brauchen eine Nahrung. Wohl kann ich auch einkaufen, aber das, was ich dann esse, ist eher gedacht für Zellen, dass die sich aufbauen, vermehren, dass der ganze Kreislauf stimmt, dass das Physische, das Sichtbare, genährt wird durch das Sichtbare. Genauso wird das Nicht-Sichtbare durch das Unsichtbare genährt. Seit Jahrtausenden hört man die gleichen Lehren. Sie haben einfach immer ein bisschen einen anderen Ton. Sie werden mit anderen Wörtern befrachtet, so wie es halt Moden und das Verständnis gerade bringt. Aber trotzdem sind es immer wieder die gleichen Sachen, die einem wettet nachgebracht werden. So heisst es, du bist ein Teil vom Ganzen. Wenn man nur schon diesen Satz wieder anschaut und sagt, ich bin ein Teil vom Ganzen, dann muss ich mir überhaupt nicht mehr so viel Sorgen machen. Dann werde ich automatisch genährt, bin irgendwie geführt durch Engelwesen oder geistige Führung. Ich bin nie allein, ich muss gar keine Angst haben, ich kann mich noch jemand mitführen lassen, ich kann mitfliessen, ich bin Teil von etwas Größerem. Und genau da liegt der Punkt, wo man das Selbstwertgefühl enorm kann aufbessern kann, weil man eben der eigenen Wahrheit näher kommt. Das heisst, wenn ich ein Teil vom Ganzen bin, dann bin ich nicht mehr getrennt. Trennung ist eine problematische Situation. Wenn ich getrennt bin von meinem Ursprung, dann habe ich Angst. Dann muss ich ewig alles selber machen. Dann bin ich für jedes Detail verantwortlich, selbst für das, was ich kaum kann. Bin ich aber ein Teil vom Ganzen, dann ist das Ganze verantwortlich für das, was mit mir passiert. Ein Stück weit. Ich habe wohl den eigenen Willen und Entscheid und in dem Sinn Verantwortung, aber nicht mehr so viel, wie wenn ich sage, ich bin völlig losgelöst, getrennt von allem und muss alles und jedes selber machen. Und nur so, wenn wir merken, geistig sind wir immer mit etwas Größerem verbunden. Nur so sind auch die Aussagen aus unserem Lehrbuch, aus der Bibel verständlich, wenn es heisst, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ein guter Satz, aber man kann ihn nur so anschauen. Wenn ich ein Weinbeere bin, vertrocknet am Boden, dann bin ich losgelöst. Aber dann würden die Augen nicht alle so scheinen. Ihr habt alle eine Ausstrahlung aus den Augen, jeder. Sobald er losgelöst wäre, möchte es wusch. Und das Leben wäre ausgelöscht. Es wäre nicht mehr da. Es wäre noch jemand anders. Dann könnte man sagen, jetzt ist jemand getrennt. Solange man aber an dem Weinstock ist, also immer verbunden ist mit einem Nahrungsquell, solange bleibt das Ausstrahlen eben da und präsent und verlöscht nie, auch wenn es einem noch so schlecht geht. Die Verbindung, die reisst nie ab. Oder es gibt andere Sätze, wo es heisst, ich bin der Leib, ihr seid die Glieder. Es ist genau das Gleiche, wenn einer plötzlich meint, ich bin eine losgelöste Hand, was habe ich mit dem Herz zu tun? Dann hat er ein Problem. Die Hand sagt, ich bin für die Tat verantwortlich. Was soll ich mit den Nieren anfangen? Das ist doch irgendetwas fern von mir. Eine Hand, die so würde denken, die hätte keine lange Lebenszeit. Und sie wird sehr schnell feststellen, ich brauche den ganzen Organismus, ich brauche das Herz, die Nieren, die Leber, ich brauche alles, damit ich kann funktionieren. Und so ist es ähnlich wie bei uns. Wenn wir uns getrennt fühlen von dem Ursprung, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Es funktioniert einfach nicht mehr richtig. Genau wie die Hand nicht mehr funktionieren würde, wenn sie nicht dem ganzen System angeschlossen wäre. Was uns passiert, ist einfach, dass man zu fest auf die sichtbaren Sachen achtet und die unsichtbaren in den Hintergrund rückt. Dabei kennen wir vielleicht vom Saint-Exupéry her, er sagt auch mit dem kleinen Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Also sehen wir, je mehr dass man sich auf das Vergleichende Äußere konzentriert, je mehr wird man in Schwierigkeiten kommen. Je mehr dass man das Innere als das Wesentliche in sich beachtet, ich erinnere daran, es heisst Selbstwert, nicht nur einfach Wert. Je mehr dass man das Innere beachtet, je eher kommt man auf den richtigen Kurs und erkennt überhaupt, was man ist. Und das, meine ich, ist ein wichtiger Standpunkt, dass ich kann sagen, das Nicht-Sichtbare ist wichtiger als das Sichtbare. Nach innen etwas spüren, macht meinen Wert sichtbarer, als wenn ich mit dem Äußeren handle. Wenn ich mich nur um das Schminken, Vergleichen, noch besser werden, wenn ich das wette, dann schaffe ich es nie. Das geht einfach nicht. Weil der andere ist anders als ich. Ich kann es also nicht werden wie die anderen. Aber ich kann mein Innere, mein eigene zum Ausdruck bringen, ich kann das ausstrahlen und dann fängt mein Wert auf eine ganz andere Art an steigen. Im Unterschied zum ersten Bild, wo ich selber zunderst bin und jeder, wo ich mich damit vergleiche, höher ist, möchte ich in dem Bild zeigen, wie es richtig ist. Wenn ich das so kann sehen, dann verstehe ich, dass eigentlich vom Wert her, vom Wesentlichen, von dem innersten Wert her, jeder von uns gleich ist. Zu dem innersten Wert her kommen dann die Verschiedenheiten. Jeder hat einen anderen Weg, darum ist keiner gleich. Jeder ist anders unterwegs. Ich habe das sehr einfach gemacht. Man sieht einfach die Säulen, das sind die Menschen. Sie sind gleich hoch im Wert, nicht wie vorher, einer zu unterst und die anderen zu oberst und alle besser. Alle sind gleich, aber in der Art verschieden. Das heisst, manchmal sagt man, wie ist auch das? Ich habe immer wieder Probleme. Ich kenne so nicht, die haben einfach kein Problem. Und man täuscht sich. Sie haben schon, sie haben nur andere. Sie haben solche, die vielleicht nicht sichtbar sind. Vielleicht ist meins gerade sichtbar im Moment. Aber man kann von dem Grundsatz ausgehen, dass eigentlich jeder unterwegs ist. Jeder von diesen Menschen ist unterwegs in seiner Entwicklung, aber er ist auf seine Art unterwegs. Und ich muss keinen abändern, zum werden wie ich. Aber ich muss auch mich nicht verändern, zum werden wie er. Das heisst, die Entwicklung kann eigentlich nur in einem selber stattfinden, in dieser Vielfalt von diesen verschiedenen Menschen. Und wenn jeder Achtung hat vor der Andersartigkeit vom anderen, dann ist das Zusammenleben wirklich gut. Ich will jetzt nicht den Partnerschaftsvortrag vorgreifen, aber das wäre ein Thema. Wenn man den anderen achtet in seiner Andersartigkeit, dann heisst es nicht immer, du sollst dann wieder mal und musst dann und schau, dort hast du wieder. Das, was einem so eine Decke bringt, das ist alles nicht mehr nötig. Weil man weiss, der andere darf anders sein, er soll anders sein. Ich achte ihn in seiner Andersartigkeit und vertrete mein eigenes. Das ist so schön. Warum macht man denn das nicht? Das ewige Vergleichen, das bringt einem da zu Fall. Weil das Vergleichen findet da oben statt. Und der Selbstwert, wenn ich jetzt sage, da oben, merkt man, das kann nicht stimmen. Der Selbstwert ist nicht da oben, der ist da unten. Irgendwo in diesen Regionen. Ich spüre es in mir, was ich bin und was ich nicht bin. Ich spüre meinen Wert, meine Eigenart, die spüre ich in mir. Vergleichen, das mache ich mit dem Kopf. Ich sage, der verdient mehr, der hat schönere Kleider, der hat dies und jenes. Die haben zwei Autos, ich habe nur eins, ich habe erst nur ein kleines, der hat ein grosses. Das sind die unmöglichen Vergleiche, die uns in der Gesellschaft immer wieder eine gewisse Rangordnung verspricht. Und man merkt manchmal nicht, dass das hinten und vorne nicht stimmt. Man könnte 5 Autos haben, man würde sich immer noch nicht wertvoll fühlen, wenn das da innen nicht stimmt. Ich kann nur äußerlich im Vergleich sagen, ich habe mehr als der andere. Aber wenn ich mehr habe, heisst das überhaupt nicht, dass ich glücklicher bin. Am Anfang, wenn man auf dieser Welt so ein bisschen probiert, was kann man da machen, dann hat man natürlich Sehnsucht nach Gütern. ich möchte das und ich möchte das. Und wenn ich es habe, möchte ich das nächste. Wenn ich das eine habe, möchte ich noch etwas mehr. Das ist der natürliche Prozess. Und wenn man das lang genug gemacht hat, wird man irgendwann feststellen, jetzt habe ich es gehabt und bin eigentlich immer noch nicht glücklicher. Der andere hat noch mehr, aber der hat viel mehr Krisen als ich. Das ist ein Vergleich, der dann sogar noch ein bisschen hilft und kann sagen, dann kann das nicht der Weg sein. Also es ist wichtig, von dem Vergleichen in der Gesellschaft mit dem Kopf, in dem rationellen Teil, wegzukommen und zu erkennen, es gibt einfach zwei Seiten. Es gibt die Seite vom praktischen Leben, wo in sich sehr wichtig ist, und es gibt eine Grundlage, und das ist das geistige Leben. Das Innere, das Gefühl, das ich habe, das Gespüren. Und wenn jemand kann sagen, jetzt habe ich so viel Geld, ich habe so viel, dass ich es in meinem Leben gar nicht mehr ausgeben kann. Das ist möglich, das gibt es. Ist ein wahrer Bestand. Und sagt, aber, da kommt ein grosses Aber, es ist immer wieder ein Aber, ich habe so viel Geld, bin auch gesund, aber ich kann nicht mehr lachen, ich kann nicht mehr abstellen, ich kann nicht mehr wirklich zufrieden sein. Da muss man sich sagen, was soll's? Was sollen denn all die Millionen? Dann rühre ich, nein, ich gebe sie lieber weg. Verschenke ich sie doch lieber und werde völlig frei und komme da rein ein freies Gefühl über und merke, ich brauche ja gar nicht mehr. Ich brauche nur mich selber. Da kann ich mich wieder spüren, wieder erleben. Ich freue mich, wenn ich vorausgehe, wenn man Blumen sieht, wenn irgendetwas, vielleicht sogar auf den nächsten Kaffee. Ich freue mich einfach immer. Und das ist viel, viel gescheiter. Das ist ein wahres Leben. Dort findet das Leben statt. In der Materie, im Anhäufen von diesem und jenem, dort liegt mit Sicherheit keine Erfüllung. Es ist richtig, dass man es manchmal braucht. Es ist auch richtig, dass man ein gewisses Mass braucht. Es ist immer wieder eine Frage vom Gleichgewicht. Jeder von uns muss einfach Geld verdienen zum Leben. Das ist in Ordnung. Aber es darf nicht zum Übermaß werden, es darf nicht zur Hauptsache werden. Wenn wir es schaffen, das Gleichmaß herzubringen zwischen dem Äußeren und dem Inneren, dann ist das Ziel also schon recht erreicht. Oder? Dann ist das eine ausgewogene Sache. Dann ist es dann manchmal so, dass einem jemand beleidigt und man muss auf die Zähne beißen, dass man nicht lächelt und sagt, das ist auch noch schön daneben. Das ist natürlich eine bessere Situation, als wenn einem das einem einfährt und man geht heim und ist total beleidigt. Also sobald man die Hintergründe ein bisschen erarbeiten kann, hat man einfach viel, viel mehr zur Verfügung und kann sein eigenes Leben besser leben. So habe ich das in dem Satz zusammengefasst als Erkenntnis. Ich erkenne in meiner Eigenart, bin ich wertvoll. Ich entfalte mich aus meiner Essenz. Das ist ein Entscheid. Wäre zum Beispiel etwas dann für die Jahreswende, dass man das in den Spiegel schreibt und sagt, von jetzt an entfalte ich mich aus meiner Essenz. Das würde nämlich heissen, dass ich aufhöre mit dem Vergleichen. Dass ich spüre, so wie ich bin, ist so speziell, so einzigartig, dass eben unter diesen 7 Milliarden gibt es keine Zweite und keinen Zweiten. Das begeistert so, dass ich nur sagen kann, ich entfalte mich aus meiner Essenz. Die Essenz ist das Innerste. Das, was man spürt, wenn man ganz ruhig ist. Wenn man alles vergisst vom Alltag, mit dem aufhört und ganz in sich einsinkt, dort hat man sich nämlich recht gern und hat nicht so viele Kriterien. Wenn man dort einsinkt, in dieser Stille und sich spürt, dann ist man in seiner Essenz. Und dort drinnen hat es viel Licht, viel Freude. Ich würde nicht sagen, dort hat man sich gern, es ist Liebe da, es ist etwas sehr Schönes dort. Und dann probiere ich das auf meine Art in die Welt zu bringen und zu entfalten. Und das ist natürlich ganz etwas anderes als das Konkurrenzgefühl vom Äußeren. Ich entfalte mich selber aus meiner Essenz. Jeder von uns, haben wir jetzt gesehen, ist speziell und einzigartig. Das heisst auch, jeder von uns erfährt die Welt anders. Wenn ich da etwas sage, hat jeder andere Bezugspunkte dazu. Es bedeutet ihm etwas anderes. Für jeden ist es ein bisschen verschieden. Jeder Einzelne sieht die Welt, nicht nur jetzt da, sondern allgemein sieht die Welt auf seine Art. Er kann nicht anders. Ich möchte das demonstrieren mit einem Rahmen. Ein Rahmen, man sagt auch, man hat in der Welt einen Bezugsrahmen. ich beziehe alles, was ich in mir erfahre oder was auf mich zukommt, tue ich mit etwas in Bezug setzen. So könnte ich sagen, wenn ich es einfach daher hänge, die Person sieht die Welt in diesem Rahmen. Für sie besteht da drin die Welt. Das, was außerhalb ist, ist für die Person, auch für uns, nicht wirklich erkennbar. Ist irgendwie fremd. Aber in diesem Rahmen, das ist das, was ich als Welt erkenne, da drin tue ich mich bewegen. Wenn man jetzt im Äußeren meint, man müsse werden wie der andere, nämlich auch den gleichen Bezugsrahmen überkommen, dann ist man wieder auf dem vergleichenden Element und spürt sehr schnell, das geht einfach nicht. Weil wir eben lernen, dass jeder einen anderen Bezugsrahmen hat, dann könnte man das so demonstrieren und sagen, ihr versteht, wie ich es meine. Jetzt hat der die Welt zur Verfügung. Die andere Person könnte ja wieder ein Partner sein oder vielleicht ein Geschäftskollege oder Kollegin, hat einfach die Welt zur Verfügung. Und es lohnt sich manchmal zu merken oder herauszufinden, wie sieht denn der andere die Welt? Wie sieht er die? Denn wenn ich weiss, wie er die Welt sieht, dann verstehe ich auch, dass er mich in diesem Bereich da einfach nicht verstehen kann. Ich kann ihm so viel erzählen und erzählen, wie ich will, er kann mich da nicht verstehen. Da haben wir die gleiche Kenntnis. Aber in diesen Eckpunkten, da hat jeder seine eigene Erfahrung, hat er so andere Gefühle für etwas, dass die beiden Personen sich nicht verstehen können. Das wird auch, wenn wir nochmal auf Partnerschaft kommen, wenn man einen Partner oder eine Partnerin findet, wird sicher ein Teil sich decken. Das wäre nicht gut, wenn der andere seine Welt da hinten hätte. Das kommt nicht gut raus. Oder? Das wäre so ein Unterschied. Die könnten kaum miteinander reden. Das würde heissen, der eine wäre völlig weltlich zum Beispiel und der andere hat geistiges Verständnis. Wenn beide an ihren Grundsätzen festheben, könnt ihr sich nicht verstehen. Das geht nicht. Und das zu akzeptieren, das finde ich schon sehr, sehr eine grosse Möglichkeit. So viele verschiedene Bezugsrahmen, wenn ich das akzeptiere, dann geht das viel ringer. Da kann ich im Geschäft, wenn jemand, wie man sagt, immer blöd tut zu mir oder mich komisch anschaut oder mit mir einfach nicht einverstanden ist, dann sitze ich daheim mal her und überlege mir das. Was hat die Person für eine Welt zur Verfügung? Wenn ich das so anschaue, merke ich plötzlich, die ist ganz jemand anders daheim, sie kann mich nicht verstehen. Wenn ich das so vorstelle und mich probiere, in sein Leben jetzt zu denken, dann entsteht das, was wieder grundlegend ist fürs Leben. Wir kennen das als Mitgefühl. Mitgefühl heisst eigentlich nur, ich kann mich einfühlen in anderen, obwohl er anders ist. Und komme ein Verständnis dafür und kann die Situation, die ich handhabe. Wenn ich davon ausgehe, ich habe Recht und der andere soll gefälligst sich richtig benehmen, natürlich machen das beide, ist ja der Streit programmiert. Es geht gar nicht anders. Dass das eine Liebhaberei in der Welt ist, dass man immer streitet und immer mehr streitet. Und wenn die Argumente ausgehen und mit Waffen sich klar ausdrücken, das kennen wir. Aber wir müssen das nicht nachmachen. Also besser ist es, die Erkenntnis überzukommen und zu sehen, ich muss einfach ganz anders an das Leben hergehen. Wenn ich verstehe, dass mein innerer Selbstwert das Wesentliche ist, das Wichtigste, dann kann ich von dort aus nach aussen gehen und dann dürfen die anderen alle anders sein als ich. Und dann hört der ganze Stress auf, wo ich muss sagen, ich sollte mich anpassen, verändern und all diese Sachen. Ich will das noch geschwind sagen, dass das nicht missverstanden wird. Das heisst nicht, dass man nur auf sich schaut. Also es ist nicht eine egoistische Sache, sondern ich sehe es als Eigenverantwortung. Man spürt die eigene Verantwortung sich selber gegenüber und kennt die und akzeptiert das Anderssein von den anderen. Das ist nicht Egoismus. Egoismus wäre, wenn ich am anderen etwas wegnehme, sei es energetisch oder praktisch, zu meinen Gunsten. Also ich tue Macht ausüben, das hat meistens mit Ego zu tun. Das ist da gar nicht der Fall. Ich erkenne nur mein eigentliches Wesen und erkenne und akzeptiere das Wesen von dem, was ich mit ihm zu tun habe. Dann wird das schon viel, viel ringer. Also wir haben einen praktischen Alltag und der hat jeden Tag seine Herausforderungen. Jeden Tag hat seine eigenen Sachen, die wir bewältigen müssen. Am Morgen fängt es an, Der ganze Tag, der nächste Tag ist wieder anders. Jeder Tag hat seine Herausforderungen. Ich habe auf der einen Seite das Ich, das nenne ich jetzt einmal das Äußere. Und dort steht ja auf irgendeine Art das Ego im Vordergrund. Ich meine jetzt nicht das Ego, wo man sagt, egoistisch, sondern das Ego, wo mir überhaupt die Möglichkeit gibt, in dieser Welt als einzelne Person zu arbeiten. Ego heisst eigentlich Ich, das Ich. Das steht dann im Vordergrund und ich arbeite dann an einem Selbstwert, der weltlich ist. Dort als schule ich mein Bewusstsein mit Erfolg und Leistung, respektive Leistung für Erfolg. Das ist dann wichtig und ich erlange durch das Hochachtung, Verehrung, kann vielleicht mehr Geld verdienen, komme Macht über. Die Leute, die so arbeiten, arbeiten mit lauter Stimme, sie sind überzeugend, sind dominierend und tonangebend. Clever, können schnelle Antworten geben und sie sind schnell im Verurteilen. Sie sagen immer ich und verurteilen von dort her die anderen. Sie haben grosses Wissen, sind souverän, studiert und unabhängig. Das wäre so ein weltlicher Aspekt. Wenn ich das Selbst, wir haben jetzt vorher vom Ich geredet auf der linken Seite und auf der Seite vom Selbst redet, eben das Innere, dann suche ich nach einer grundlegenden Wahrheit. Das ist etwas anderes, als wenn das Ego im Vordergrund steht. Ich schaue nach der Grundlage, was ist denn wirklich wahr, was ist Leben. Auch da tue ich den Selbstwert fördern und arbeite damit, aber auf eine geistige Art, die auf dieser Seite weltlich war. Auf der geistigen Seite tue ich Schulung vom Bewusstsein in den Vordergrund nehmen, möchte Erkenntnis und Weisheit erlangen, Mitgefühl anwenden und spüren. Herzenskräfte werden wichtig, ich werde duldsam, achtsam, verschwiegen, dort, was nötig ist. Ich beurteile mich selber, bevor, wie wir hier gesehen haben, bevor die anderen be- und verurteilt werden. Ich schaue, was kann ich in mir verbessern, wie kann ich mich entwickeln, was kann ich tun, dass das Ganze besser wird. Das sind die geistigen Ansätze. Jetzt ist es interessant, ist man auf der linken Seite, wo das Souveräne, das Machtvolle, das Egoistische ist, so Leute kennen wir alle, das ist einfach wirklich eine andere Möglichkeit von der Entwicklung, um das Leben handhaben. Wer dort ist, der hat nur das. Fange ich aber an, auf dieser Seite die Grundlagen in mir zu bilden, wie Erkenntnis, Duldsamkeit, Weisheit, Zusammenhänge sehen. Wenn ich an dem in mir anfange zu arbeiten und das erreicht habe, diese Seite, dann ist mir das andere interessanterweise einfach geschenkt. Weil das heisst nicht, dass wer Weisheit hat oder Erkenntnis erlangt, wegen dem muss dumm sein oder nicht souverän soll sein. Überhaupt nicht. Aber es ist wie ein Zusatzgeschenk. Er muss es nicht erarbeiten, es wächst mit ihm und irgendwann kommt er wieder in das Gleichgewicht. Er hat die Weisheit, die Erkenntnis in sich erarbeitet, was Leben ist und durch das wächst seine Position in der Welt. Aber auf eine gute, gesunde Art, eben in Harmonie mit dem geistigen Inhalt von sich selber. Also so ist es eine Schulung zu sich selber. Der eine probiert es auf der weltlichen Ebene, der andere probiert es auf der geistigen Ebene. Man könnte also sagen, die geistige Ebene ist das Wesentliche und die weltliche Ebene ist der Ausdruck davon. Da hilft einem sogar der Kopf und sagt, das ist ja logisch, da tue ich viel lieber etwas investieren für meine Grundlage. Ich mache etwas, dass ich die Weisheit erlange, damit ich das Gleichgewicht in mir finde. Und dann komme ich das andere einfach noch dazu über. Und hilfreich ist das Bewusstsein wirklich, dass man sagen kann, ich bin ein Teil von etwas Größerem. Alles in der Welt ist immer ein Teil von etwas Größerem. Man könnte bis in den Atomkern eingehen, in Teilephysik. Man könnte rausgehen ins Universum. Es gibt nichts, wo immer von etwas Größerem abhängig ist oder von etwas Größerem profitiert. Selbstverständlich, weil wir wissen, das Geistige heisst, die Einheit, das Universelle ist Licht, das Göttliche. Wenn sich das entfaltet, dann gibt es die Schöpfung, dann gibt es uns. Also wenn wir ein Teil von dem Ganzen sind, ist das eigentlich in Ordnung. Dann weiss ich, ich kann von dem Teil gar nie verloren gehen. Ich kann nie nicht runterfallen, ich kann nicht verlöschen. Das geht nicht. Ich bin Energie, ich bin Kraft, ich bin Licht in meinem Innersten. Das kann nicht verlöschen. Was vorbeigeht, ist das Sichtbare. Und jetzt sieht man wieder die dann einfach an dem nur Sichtbaren arbeiten. Das ist halt vergänglich, es hält nicht so lange. Nach ein paar Jahrzehnten ist es vorbei. Hat man es nicht mehr. Wenn man an dem Inneren schafft, was wesentlich ist und Grundlage für den sichtbaren Ausdruck, wenn man an dem schafft, was man nicht sieht, und sagt, ich muss die Freude in mir rein, ich muss die Energie, den Frieden, all das muss ich in mir rein herbringen, für das investiere ich alles, dann hat man den super Weg. Erstens kann man alles behalten, was man erreicht hat, weil das nimmt man mit, wenn man den Körper zurücklässt. Und zweitens wird man auf der körperlichen, also auf der weltlichen Ebene, eine bessere Situation antreffen, weil nicht nur der Körper, sondern auch die Lebenssituation ist Ausdruck von meinem Inneren. Und wenn man das dann hat, dann kann man damit arbeiten, dann kann man sich entfalten.